ja, ich habe einen Rückwärtssalto gemacht, bin auf den Kopf gelandet. Sowas verändert auch so ein bisschen das Leben. Also ich habe keine großen Einschränkungen, ich habe ein bisschen 6 Schrauben und Metall in der Wirbelsäule. Aber ich bin froh, dass ich nicht im Rollstuhl sitze. Und insofern habe ich einfach noch eine Sache, über die ich mich jeden Tag freuen kann. Das ist eigentlich schön.
Moin, moin, Hamburg!
Das war Johann Scherer. Ich bin Regine Marxen und das hier ist der Hamburger Insight, der Podcast vom Magazin der Hamburger. Egal ob gedruckt im Coffee-Table-Format oder hier zum Hören, hier lernst du die Menschen kennen, die diese Stadt so besonders machen. Willkommen zu einer Folge, die ihr Gast als interdisziplinäre Reise, als thematisch wilden Ritt bezeichnet, durch Literatur, Musik, gebrochene Knochen auf Trampolin. Johann Scherer hat vor 20 Jahren das Tonstudio Clouds Hill in Rothenburgsort eröffnet und dort schon mit Künstlern wie The Killers, Elbow, Die Ärzte oder Omar Rodriguez Lopez gearbeitet. Er ist der Sohn von Jan Philipp Reensma, hat 2 Bücher über die Zeit während und nach der Entführung seines Vaters geschrieben. Demnächst erscheint sein dritter Roman. Auch darüber sprechen wir. Es geht um KünstlerInnen-Macken, die Freude an Entscheidung, um die Kunst, ein Buch zu schreiben, während man eines von 4 Kindern ins Bett bringt, und um Scherers gebrochenes Rückgrat. Kleiner Tipp, wer mehr über das Clouds Hill lesen will, sollte in die Ausgabe 48 vom Hamburger schauen. Verlinkungen zum Text und zu den Fotos der grandiosen Julia Schwendtner findet ihr in den Shownotes. Und jetzt legen wir los. Johann, ich bin total froh, dass wir uns hier treffen. Heute. Und ich würde dieses kleine Interview gerne starten, und zwar mit einer kleinen Blitzrunde.
Alright, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich bin dafür wach genug.
Ja, du sagtest gerade, du bist ein bisschen müde.
Ein bisschen aber nur. Für die Blitzrunde muss es jetzt einfach reichen.
Dann gucken wir doch mal, dass wir dich damit wach kriegen. Okay. Was war deine erste Lieblingsband?
Das war keine Band, sondern der österreichische Musiker Georg Kreisler.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin würdest du reisen?
Ich würde wirklich in die 70er Jahre reisen, um die ganze Entwicklung der, es ist ein Klischee, aber die ganze Entwicklung der Gitarrenmusik da mitzukriegen, mit den tollen Festivals, und das hätte ich gerne mitbekommen. Vielleicht auch sogar Los Angeles in den 70er Jahren, habe ich so ganz romantische Vorstellung.
Welche Superkraft hättest du gerne?
Ich hätte gerne die Superkraft, mich auf Knopfdruck entspannen zu können.
Das ist eine schöne, die wurde noch nicht genannt. Klingt gut. Welche Person wärst du gerne einmal für einen Tag?
Ich möchte wirklich überhaupt niemand anders sein, als ich bin. Da fällt mir überhaupt niemand ein. Mir fallen viele Leute ein, die ich auf gar keinen Fall sein möchte. Aber ich möchte eigentlich nicht tauschen. Also es gibt so ein Kinderbuch, das heißt Anna und der Sorgenmacher. Und da ist das Mädchen Anna so voller Sorge und trifft den Sorgenmacher, der immer mit den Sorgen kommt und sagt, sie ist so geplagt von ihren Sorgen. Und dann sagt er, ja, ist kein Problem, du kannst ja einfach andere aussuchen. Und zeigt ihr dann so verschiedene Säcke mit Sorgen und sie guckt in jedem rein und sagt so, oh, schrecklich, 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 und findet aber zu guter Letzt einen und sagt, okay, naja, damit kann ich vielleicht leben, nimmt den Sorgensack mit nach Hause und es stellt sich raus, es ist natürlich ihr Alter. Die kennt sie, damit kommt sie klar, und im Angesicht der Sorgen von allen anderen merkt sie, meine Sorgen sind vielleicht gar nicht so schlimm.
Wenn du Bürgermeister von Hamburg wärst, was würdest du ändern? Ich sage jetzt extra nicht am ersten Tag, das ist inzwischen so ausgelutscht.
Am ersten Tag würde ich wirklich noch überhaupt nichts ändern. Diese Idee, man müsse am ersten Arbeitstag sofort was machen, ist eine derart schwachsinnige Idee, weil es ja bedeutet, man hat sich mit den Dingen noch gar nicht richtig auseinandergesetzt und macht einfach nur irgendwas. Insofern würde ich am ersten Tag erstmal mich mit den Dingen auseinandersetzen und Gespräche führen, was überhaupt gebraucht wird. Und da ich natürlich dauerhaft im Gespräch bin, was gebraucht wird, würde ich mich bemühen, eine Proberaumstruktur in Hamburg zu schaffen, die ausreichend ist für kleine Bands und bezahlbar für kleine Bands, Spielstätten, so abzusichern, dass sie nicht dauernd zumachen müssen, weil irgendjemand das Haus kauft und da ein Hotel reinbauen will. Solche Dinge. Also wie nennt man das dann? Grassroots-Struktur, also den Grundstein von Hamburgs Musikszene, also Proberäume und kleine Venues und schöne Kulturorte zu stabilisieren. Das wäre mir ein Anliegen.
Was macht dir gute Laune und zwar garantiert?
Also garantiert gute Laune macht mir gute, durchdachte und überraschende Musik. Das ist ehrlich gesagt auch das Besondere an Musik, was mir wirklich so gut an Musik gefällt. Das klingt immer so schrecklich, man sagt, mir gefällt es so gut an Musik und so. Aber Musik hat als einzige Kunstform die Fähigkeit, eine Stimmung von einer Sekunde auf die andere massiv zu beeinflussen. Ich finde, das geht mit bildender Kunst und Literatur und so natürlich auch, aber nicht so unmittelbar. Und deswegen, so ein toller Song, mit dem man nicht rechnet und dann geht's los, das ist schon genial.
Was macht dir denn garantiert schlechte Laune?
Garantiert schlechte Laune macht mir, wenn ungebildete Menschen, teilweise auch im Musikbetrieb, die denken, sie kommen mit was Revolutionärem um die Ecke und in Wahrheit ist es einfach nur ihr beschränkter Horizont, der sich da Raum nimmt.
Lieblingsort im Studio?
Lieblingsort im Studio ist, muss ich ergänzen zu Lieblingssetting im Studio, weil dieser Ort ist ja kein Selbstzweck, sondern der Ort funktioniert nur mit den Menschen, die darin sind. Und deswegen würde ich sagen, es gibt zwei Settings, die wirklich magisch sind und mir auch gute Laune machen und übrigens auch einhergehen mit dem Wunsch nach dieser bestimmten Superkraft. Das eine Setting ist, hier in einem der Aufnahmeräume zu sitzen mit einer Band und man merkt, auf einmal funktioniert ein Song, weil man gemeinsam bestimmte Veränderungen angegangen ist, die dann musikalisch Sinn machen. Das kann magisch sein. Auf der anderen Seite, wenn ich hier zum Beispiel ein Album mische über mehrere Tage und merke, jetzt habe ich den Sound des Albums gefunden und kann so mit wenigen Miniaturhandgriffen dieses Album nach Hause bringen, das ist wirklich ein meditativer Vorgang und kommt nah an meinen Superkraftwunsch, nämlich mich auf Knopfdruck entspannen zu können und dieses Knöpfe drücken und dabei zu merken, man kommt in so einen Wahnsinnssog, das ist mein Lieblingssetting.
Wo schreibst du am liebsten?
Ich habe unterschiedliche Schreibsettings, was damit zu tun hat, dass ich ein Leben führe, was sehr... wie soll ich das sagen? Also sehr relativ schnell sehr unterschiedliche Situationen beinhaltet. Also ich habe da ein tolles Familienleben mit meinen Kindern und ich habe hier ein tolles Arbeitsleben mit den Leuten, die hier arbeiten und ich schreibe zu jeder Gelegenheit, die es mir ermöglicht. Ich fahre gerne mal ein Wochenende weg und schreibe dann jeden Tag 10 Stunden. Das ist aber sehr, sehr selten. Insofern schreibe ich tatsächlich manchmal ganz gerne abends im stockdunklen Kinderzimmer, während ich gerade ein Kind ins Bett bringe.
Schöne Situation. 20 Jahre Cloudzell in Hamburg. Welcher Begriff beschreibt diese Reise am besten? Ein Begriff. Fällt dir ein?
Work in progress.
Das letzte Mal, als wir beide uns trafen, das haben wir gerade schon festgestellt, das war vor 5 Jahren. Das war der 15. Geburtstag. Ob Corona fiel der natürlich etwas stiller aus. Wie ist denn die Laune bei dir und deiner Clouds Hill Family, wie ihr euch ja auch nennt in Social Media und auf eurer Homepage, jetzt zum 20. Jubiläum?
Also unsere Laune könnte nicht besser sein. Es ist tatsächlich so, Corona war eine bedrückende Zeit. Wir hatten 2 Albumproduktionen hier während der Zeit. Die Ärzte haben ihre letzten beiden Alben hier gemacht. Deswegen war während Corona ist alles nicht so schlimm. Nach Corona 2023 war ein super hartes Jahr, weil einfach die Budgets gefehlt haben, die die Bands normalerweise haben, wenn sie irgendwie ein, zwei Jahre touren. Das hat sich deutlich bemerkbar gemacht, aber es ist gerade bei uns im Verlag und im Label so wahnsinnig viel passiert. Wir haben ganz, ganz tolle Kampagnen in den letzten zwei Jahren gemacht, die sich jetzt auszahlen. Das ganze Wolf Biermann-Coveralbum, was wir gemacht haben mit abschließendem Konzert im Thalia-Theater, wo 15 Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne standen, wo ich im Nachhinein erfahren habe, das ganze Thalia-Team hat im Grunde da gewettet, dass das nicht umsetzbar ist, und wir haben es trotzdem geschafft. Unsere ganze Zusammenarbeit mit Omar Rodriguez Lopez und diesem 60-LP-Boxset, was noch nie jemand gemacht hat in der Form. Zusammenarbeit mit Mars Volta oder den Filmen, die wir machen, die Doku über Omar und Cedric.
Ausgezeichnet sogar, ne?
Ausgezeichnet mit dem IDA Award für Best Music Documentary. Das sind alles so Meilensteine. Also so ein Award zum Beispiel oder so eine Show im Thalia, da ist natürlich für sich genommen jetzt nicht der absolute Wahnsinn. Das aber als Schlussstein zu sehen von so einem großen Puzzle, was man über zwei Jahre versucht zusammenzusetzen, das ist schon was sehr Besonderes. Und gerade wenn man ein Team hat, was auch die ganze Zeit gemeinschaftlich daran arbeitet, dann gibt es schon ein paar richtig tolle gemeinsame Erfolge.
Wie groß ist eigentlich diese Familie, die hier arbeitet?
Ja, unser Team sind im Label und Verlag sind es 10 Frauen. Und dann gibt es noch zwei Männer und eine Frau im Studio. Ich glaube, wir sind knapp 13 Leute.
Seid ihr gewachsen in den letzten Jahren? Oder seid ihr beständig geblieben in eurer
Zahl? Nee, wir sind schon gewachsen, gerade im Label- und Verlagsbereich. Im Studio war es eigentlich immer so die gleiche Truppe. Und im Label- und Verlagsbereich kamen Leute dazu, einfach weil unsere internationalen Themen größer geworden sind und aber auch die nationalen Signings. Also wir hatten bis vor 5 Jahren einfach gar keine deutsche Band. Dann alles hat sich so auf dem amerikanischen Markt abgespielt, und mittlerweile mit Wolf Biermann und Friedberg und Gewalt und
Kadaver,
genau.
Also die Namen sind schon sehr einprägsam.
Ja.
Gewalt und Kadaver.
Ja, mein Gott. Also it's art, I guess.
Ja. Yeah.
Sind wir einfach mittlerweile so auf dem deutschen und europäischen Markt wieder präsenter, als wir es vorher waren. Und da braucht man schon Leute. Und das ist, ja, es ist ein absolut fantastisches Team. Wir sind hier jeden Tag, und es ist, ich kann es gar nicht anders sagen, als, also es gibt kein Kompetenzgerangel. Alle sind freundlich. Wir kochen hier reihum.
Ihr habt einen Kochdienst?
Ja, ich würde das gar nicht Kochdienst nennen, sondern wir haben uns dazu entschieden zu kochen gemeinsam. Also weil man will, wir sind ja so ein bisschen abgeschieden hier in Rothenburgsort noch. Ist vielleicht auch etwas stadtplanerisch, könnte man in Hamburg auch nochmal ein bisschen optimieren. Also das hat die Stadt noch nicht so richtig hingekriegt, diesen Stadtteil hier so anzuschließen, dass es irgendwie sinnvoll ist. Aber wir arbeiten dran. Man kann hier nicht ganz so gut essen gehen oder Essen bestellen, das will man auch nicht. Und dieses gemeinsame Kochen, das ist auch immer so ein halbes Lunch-Meeting. Also natürlich wird dann auch immer noch über Arbeit gesprochen, während man isst und kocht und so. Das ist schon alles sehr besonders, und ich hätte es mir vor 20 Jahren gar nicht so ausdenken können. Ich denke so, das ist so natürlich gewachsen alles, dass ich es mir auch gar nicht anders vorstellen kann. Aber hätte ich vor 20 Jahren gedacht, okay, ich will das so, hätte ich wahrscheinlich direkt aufgegeben, weil man das gar nicht, man kann das weder planen noch umsetzen. Das muss einfach so sich zurecht wachsen.
Du hast mir mal erzählt, in unserem ersten Gespräch, es gab eigentlich nicht diesen Initialmoment für dich, ein Studio zu eröffnen oder auf die Produzentenseite zu wechseln. Denn du warst ja vorher, du hattest schon eine Schülerband, du bist Gitarrist meines Wissens, richtig?
Ja, also ich dachte lange Zeit, ich bin Gitarrist. Jetzt würde ich mich, finde ich so ein bisschen anmaßend, mich so zu nennen, aber ich kann Gitarre spielen, ja.
Und dann aber irgendwann hast du dir, ich glaube 2003 gab es einen ersten Versuch und 2005 dann eben vor 20 Jahren dieser Ort.
Ja.
Aber es muss ja trotzdem eine Idee gegeben haben, auch wenn es nicht die Idee war, in der wir heute sitzen. Was war das?
Ja, also es ging mir immer darum, einen Ort zu schaffen, wo Leute zusammenkommen können. Und einen Ort zu schaffen, der niedrigschwellig ermöglicht, Ideen umzusetzen. Was meine ich damit? Es gibt einfach viele Tonstudios, die so unangenehm kühl sind und auch irgendwie von die Stimmung will irgendwie was man gar nicht so richtig in Worte fassen kann, aber letztlich kann man, glaube ich, sagen, dass es viele Tonstudios gibt, die Kreativität eher beschränken. Und das ist natürlich ein Problem, wenn Leute in ihrem Wohnzimmer Songs schreiben und heutzutage auch schon Demos da machen. Ganz abgesehen davon, dass die Leute in ihrem Wohnzimmer auch ganze Albumproduktionen machen, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Es muss sich ja genauso angenehm und casual in einem Tonstudio anfühlen, damit man ein gutes Ergebnis hat. Diese Idee, man kommt in ein Tonstudio und ist erstmal total gehemmt, weil alles irgendwie so unangenehm ist, die finde ich natürlich super ätzend. Und ich habe das öfter mal erlebt, so als Jugendlicher und junger Erwachsener, als ich in Tonstudios war, dass ich immer dachte, es ist irgendwie das Gegenteil von dem, wie man es haben will. Es ist alles so sperrig und kompliziert und das braucht man, man braucht das nicht. Man braucht irgendwie einen warmen, umarmenden Vibe. Ansonsten macht es alles nur noch komplizierter. Und das war eigentlich die Idee, also einen Ort zu schaffen, der das ermöglicht.
Ihr habt ja sogar eine Künstlerwohnung hier in diesem Gebäude, ne? Also
ja.
Es kann sogar ein Zuhause darstellen für eine gewisse Zeit hier.
Ja, genau. Also diese
und die ist auch sehr schön, wie ich die Bilder sah.
Ja, die ist ganz schön, genau. Und das ist eigentlich lustig, weil das war eigentlich nicht meine Idee. Ich musste die im Grunde mitmieten, als ich diese Fläche hier gefunden habe, weil es hier oben eben so laut war. Wir haben natürlich hier viel akustisch ausgebaut und auch isoliert, aber
Lautstärke lässt sich nicht vermeiden in diesem Job.
Ja, genau. Lautstärke lässt sich nicht vermeiden und eben auch nicht so sehr eindämmen, dass man jetzt in der Lage wäre, im Geschoss darunter in Ruhe zu arbeiten. Insofern habe ich das mitgemietet, dann dieses Apartment gebaut. Und das ist nun mittlerweile aber einer der Hauptgründe, warum eben auch Bands aus dem Ausland gerne kommen, weil sie wissen, okay, sie müssen nicht noch ein Hotel bezahlen, sondern das ist dann alles hier und man kann rund um die Uhr arbeiten und so. Und das hat sich dann ganz gut ausgezahlt.
Ungefähr 600 Quadratmeter ist das Ganze hier?
Ja, ich fürchte, es sind noch ein bisschen mehr, aber
ich fürchte, arbeiten wir 600 plus mit dieser Zahl.
Ja.
Und auf diesen 600 plus Quadratmeter ist eine Menge passiert. Man kann auf Instagram, auf eurem Kanal, dich erleben, wie du in kleinen Videos unter dem Titel Replay ein paar dieser Geschichten erzählst, die in den letzten 20 Jahren geschehen sind. Gibt es eine Lieblingsgeschichte, die du jetzt vielleicht erzählen möchtest?
Ja, klar. Ja, also dazu sage ich noch kurz, dieses Replay-Format, das ist mir eingefallen, weil ich dachte, okay, was macht man jetzt zum 20-jährigen Jubiläum? Es ist vielleicht an der Zeit, mal nicht nur über die Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir arbeiten, zu kommunizieren, was wir machen, sondern selbst als Ort und Firma und Klotz Hill und so in Erscheinung zu treten. Und dann würde es mich als Fan von anderen Studios und anderen Labels und Bands einfach interessieren, was passiert denn da eigentlich so behind the scenes. Und so ist dieses Format angelegt. Es geht eigentlich immer um einen Song und irgendwie eine kurze Anekdote dazu. Also ein bisschen Social Media mäßig aufbereitet, ist alles so kurz und knackig. Meistens kommen unsere beiden Social Media Personen danach zu mir und sagen, tut mir leid, das muss einfach halb so lang.
Geht das auch in kurz, sagen sie.
Geht das auch in kurz, genau. Und ich sage naturgemäß, oh Leute, und schaff's dann.
Try and error.
Ja, und muss dann noch ein zweites Mal machen.
Und work
also,
in progress.
Genau, hier habe ich ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit als 2 Minuten, brauche ich aber gar nicht. Denn eine ganz schöne Geschichte, die ich dann wahrscheinlich eh auch nicht auf Social Media erzählen will, weil so ein paar Worte drin vorkommen, die dann die Reichweite einschränken werden, ist die folgende. Ich habe ja gesagt, ich habe diesen Ort eigentlich mir ausgedacht, damit Leute hier zusammentreffen können. Und es gab vor 15 Jahren oder so die Situation, dass ich mit zwei Bands zur gleichen Zeit gearbeitet habe. Das eine war die US-amerikanische Band Bosnian Rainbows, so ein Side-Project von Omar Rodriguez Lopez und die Anthony Parks und Terry Gender Bender. Und auf der anderen Seite eine englische Band namens Gallon Drunk, die legendäre Underground-Band aus London mit James Johnson, der jetzt bei PJ Harvey spielt, und Ian White, der auch lange mit Lydia Lunch gespielt hat, als Big Sexy Noise. Mit den beiden Bands hatte ich gerade Alben gemacht und Bosnian Rainbows waren auf Tour und haben in London gespielt, und James und Ian von Gallon Drunk sind dann da aufs London-Konzert und haben die Band abgepasst und meinten so, hey, ja, Leute, wollten euch nur kurz sagen, wir haben gesehen, in 3 Tagen spielt ihr in Hamburg. Da schlaft ihr ja bestimmt im Artist-Apartment von Clouds Hill. Und nur zur Info, wir haben, als wir das letzte Mal im Clouds Hill waren, einen kleinen Beutel mit Marihuana in die Akustikgitarre in Johanns Büro, im Johanns Büro versteckt. Das könnt ihr euch gerne was von nehmen. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen banal an, aber es war für mich so eine herzerwärmende Geschichte, weil es mir eben gezeigt hat, okay, erstmal wissen die Engländer, dass die Amerikaner auf jeden Fall in Hamburg hier übernachten, und die wissen auch, die kiffen, und die wissen auch, die brauchen das wahrscheinlich, um schlafen zu können wegen Jetlag und so weiter. Und dieser fürsorgliche Aspekt dieses Zusammenseins, da ist auch so der Begriff Clouds Hill Family entstanden, weil es so caring ist, ja. Mhm. Als ich das gehört habe, dann kam nämlich tatsächlich die Band Bosnian Rainbows hier an und schlichen in mein Büro, und ich sag so, was ist denn hier los? Und ich so, ja, wir suchen nur kurz was. Also das war einfach, so habe ich mir das vorgestellt, und dass das an dem Punkt so aufgegangen ist, das hat mich einfach sehr gefreut.
Sind Sie auch fündig geworden?
Das weiß ich nicht. Ich rauche nicht und es interessiert mich auch nicht so richtig, aber ich schätze mal schon. Also ich wüsste nicht. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die Marihuana konsumieren, das finden, wenn sie suchen.
Hier sind ja schon einige namhafte Kollegen, Kolleginnen, die hier auf beziehungsweise haben hier gearbeitet, aufgenommen. Die Ärzte hast du schon genannt, international auch. Auch Pete Doherty mit seinem Hamburg-Album, das hier produziert wurde. Welche Produktion ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben? Welcher Künstler, welche Künstlerin?
Also ich kann ja mal auch so blitzantwortmäßig mal kurz
Name-Dropping.
Name-Dropping machen. Ja, also gar nicht der Namen wegen unbedingt, sondern auch da geht es mir um die Settings. Mhm. Dieses Hamburg Demonstrations Album von Pete Doherty hat einfach 3 Jahre gedauert, die Produktion. On, off und zwischendurch Libertines Reunion und so weiter und so fort. Das war, wie man sich vorstellen kann, für mich ein sehr intensiver Prozess. Das Triple-Solo-Album mit Omar Rodriguez Lopez, The Clouds Hill Tapes, Part 1, 2, 3. Auch intensiv, nicht zuletzt deswegen, weil wir eigentlich nur 8 Songs machen wollten. Und Omar währenddessen immer noch gesagt hat, ja, ich habe jetzt nochmal 5, jetzt will ich nochmal hier die 3 machen und nochmal 8. Und dann haben wir innerhalb von, ich glaube, einer Woche diese 24 Songs aufgenommen, parallel in 2 Studios, weil ich das alleine gar nicht mehr machen konnte. Habe ich meine Kollegin Linda damals angerufen und gesagt, Linda, du musst hier parallel die Keys aufnehmen mit Leo Genovese, und ich mache die Bandtakes mit Audrey, die damals bei ihm in der Band gespielt hat. Und das war einfach wild, weil wir 5 Tage im Grunde rund um die Uhr in 2 Studios parallel gearbeitet haben, obwohl es eigentlich ganz anders war. Und rausgekommen ist eben im Grunde so ein Bandalbum, ein eher akustisches Album und ein eher elektronisches Album. Deswegen hatte ich dann auch die Idee zu sagen, warum nennt man das nicht Part 1, 2, 3? Ich fand auch eine sehr intensive Session, die Session mit Alice Phoebe Lou zu ihrem Song She, weil sie mich angeschrieben hat, gefragt hat, ob ich den produzieren würde, weil der Part, also weil es der Titelsong werden sollte zu einer Doku über Hedy Lamarr. Also dieser ganze künstlerische Prozess war intensiv, nicht zuletzt deswegen, weil während der Session sich Rick Rubin bei Alice Phoebe Lou gemeldet hat und mit ihr arbeiten wollte, was für dann mich als derzeit aktuellen Produzenten natürlich so ein bisschen ein Downer war. Mhm. Man kann sich vorstellen, wenn Rick Rubin anruft, dann sagt eigentlich niemand nein. Alice Phoebe Lou hat meines Wissens allerdings nie zugesagt und ist immer so DIY geblieben.
Ja.
Ich habe danach nicht mehr mit ihr gearbeitet, aber ich glaube, sie macht das einfach weiterhin sehr erfolgreich, ohne, sagen wir mal, ein derartiges Netzwerk, was ich auch beneidenswert finde. Und zu guter Letzt, das fällt mir noch ein, ach so, ja, also die Beach Boys. Ich erinnere mich daran, die kamen am gleichen Tag wie ein bekannter deutscher Castingshow-Gewinner. Und es war irre, weil der Typ war morgens hier mit einem 13-köpfigen Team und hat ein Facebook-Video aufgenommen. Er hat das Studio gebucht, weil er hier am Klavier saß mit einer anderen Influencerin zusammen und die haben also ein Facebook-Video gemacht. Catering bezahlt, ein Wahnsinn und sind hier reingerauscht, 13-köpfiges Team, Facebook-Video gedreht, raus, Catering blieb unangerührt, das haben wir dann gegessen und weg waren sie. Ich dachte nur, was war das denn? Wieso kommt der nicht alleine? Dachte ich ehrlicherweise, aber 2 Stunden später klingelt es an der Tür und ich sage, ja, bitte. Und dann sagt es, ja, hier ist Mike so und so von den Beach Boys. Wir sind jetzt gerade mit dem Taxi gekommen. Kannst du uns die Tür aufmachen? Und dann kommen hier also die Beach Boys raus, die Originalbesetzung fast, ja, also
alleine.
Ohne, ja, und kommen einfach im Taxi
ohne einen
zu dritt.
Von Menschen.
Ja, zu dritt und sagen, ja, wir haben hier einen Off-Day und spielen morgen in Hamburg im Meertheater, haben jetzt einen Off-Day, müssen demnächst in Amerika eine Fernsehshow spielen, Halbplayback und brauchen aktuelle Stimmen von unseren Hits. Das heißt, sie haben dann Help Me Rhonda und Surf in USA und so hier einfach die Vocals nochmal aufgenommen.
Ach, verrückt, ich habe sofort einen Ohrwurm.
Genau, und ich saß dann daneben und höre diese Songs und frag dann ihn, meinte so, sag mal, wie fühlt es sich an, 50 Jahre nachdem der Song ein Welthit war, den jetzt nochmal neu zu singen? Der lehnt sich nur zurück und sagt, a bit of a déjà vu. Das war's. Also die waren einfach wahnsinnig nett, haben uns zum Konzert eingeladen. Ich bin mit meinen Kindern dahin und meinten sie so, Backstage so, hey, ess mal das ganze Catering auf, wir essen das sowieso nicht. Und ich sag euch eins und guckt zu meinen Kindern an, so geht auf jeden Fall nach der Hälfte der Show, dann wird's super langweilig. Das haben wir dann gemacht, war sehr süß.
Welche Altersgruppe sind deine Kinder? 4 hast du?
Ja, die waren damals noch so klein, dass der Rat, früher zu gehen, auf jeden Fall gut war.
Du hast ja ein Herz für die analoge Produktion. Dafür steht da auch ein bisschen dieses Studio. Woher kommt diese Liebe dazu?
Ja, ich muss da so ein bisschen zweigeteilt antworten. Ich möchte eigentlich, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Denn ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass das nicht besonders wichtig ist. Man kann ganz tolle Platten machen ohne teures Equipment und ohne altes Equipment und ohne ein Vintage-Vibe und so weiter, weil es darum in erster Linie gar nicht geht und in zweiter Instanz auch noch nicht. Mhm. Sondern es geht ja um gute Songs und es geht darum, diese guten Songs auch gut vorzutragen. Und erst dann, würde ich sagen, geht es um die Qualität der Aufzeichnung. Und auch die ist heutzutage mit einfachen Mitteln schon gut umsetzbar, wenn man weiß, was man tut.
Deshalb machen es einige ja auch im Keller.
Ja, genau. Und dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil. Das ist manchmal einfach die sinnvollste und beste Möglichkeit.
Ja.
Und es gibt aber eben Momente, in denen es Sinn macht, als Band diese Erfahrung zu machen, in einem Raum, der Kreativität zulässt, ein Album aufzunehmen. Und da wiederum spielt die Stimmung, in der das passiert, eine große Rolle. Und diese Stimmung wird unter anderem eben verstärkt und vermittelt von Geräten, die eine Geschichte haben. Das ist wie heutzutage, wenn man fotografiert wird von jemandem, der eine, weiß ich nicht, analoge Mittelformatkamera hat und einmal Klock macht für ein Foto und das ist dann das Foto. Mhm. Und sich dann überlegt, okay, wollen wir noch ein zweites Foto machen? Die Fotos werden im Regelfall gut, weil alle Beteiligten den Prozess ernst nehmen. Und das hat auch was mit der Kamera selbst zu tun. Und das ist so die Analogie mit dem Tonstudio. Ich glaube, man nimmt es auf eine gewisse Art und Weise dann ernst und durch diese Ernsthaftigkeit können einfach tolle Sachen entstehen.
Ist das der Grund, warum du selber auch diese Art und Weise zu arbeiten liebst?
Ich mag die Beschränkungen, die man hat. Also ja. Wenn man nur auf 8 Spuren aufnimmt, muss man bestimmte Entscheidungen zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen. Das finde ich erstmal richtig. Ich habe viele Produktionen gemacht, wo wir Takes und Spuren gesammelt haben und immer später entschieden haben. Und es ist nie ein besserer Vorgang. Es kommt nie zu einem besseren Ergebnis, wenn man sich zu einem späteren Zeitpunkt, aber wenn man sich Entscheidungen offen hält. Mhm. Meine Erfahrung, und daran glaube ich wirklich, ist, Entscheidungen treffen und zu denen stehen, dann entstehen unverwechselbare, überraschende musikalische Momente. Dieses Overthinking und we fix it in the mix und wir sammeln jetzt erstmal Takes und so, das ist nicht zielführend. Zumindest nicht für meinen Geschmack. Und ja, dann zu deiner Frage, das ist einfach dann mein Geschmack. Mhm. Ich mag, wenn die Sachen so klingen, wie sie klingen, die haben alle einen sehr charaktervollen Klang und das allein das schon, hier so 20 Mikrofone aufzubauen, die alle sehr speziell klingen, fühlt sich so an, als würde man mit 20 sehr unverwechselbaren Menschen zusammenarbeiten. Die bringen einfach jeden bestimmten, ja, im doppelten Wortsinne Ton mit rein und das ist einfach charmant.
Ich muss es fragen, weil man immer wieder von ihr liest, funktioniert die Vintage-Neve-Konsole noch? Legendär, weil John Lennon sie 1980 für die Aufnahme seines letzten Albums Double Fantasy nutzte.
Ja, die funktioniert nicht nur, die funktioniert auch besser, als ich sie zu dem Zeitpunkt, als ich sie gekauft habe.
Das gute Stück bleibt fresh, ja?
Ja, na klar. Also das ist, also wenn das nicht so wäre, dann würden wir uns ja so verhalten wie die allermeisten anderen Studios, dass so langsam alles kaputt geht und irgendwann muss man überall Zettel draufkleben, please don't touch oder so. Nee, es funktioniert alles, die Konsole funktioniert auch noch und ich glaube, ehrlich gesagt, wird diese Aufnahme auch gerade damit gemacht.
Ja, das ist ja cool. Mein Gott, mir gibt es gleich ein ganz anderes Gefühl.
Ja, siehst du, schön.
Mal gucken, Storytelling jetzt besser ist ja oder irgendwie alles, oder? Ja, schauen wir mal das Ergebnis später. Du hast ja schon gesagt, 4 Kinder hast du. Die gehen manchmal mit dir offensichtlich auch auf Konzerte. Wie groß ist die Liebe zu Hause zur Musik oder muss es da still sein?
Ja, ich habe zu Hause zum Beispiel überhaupt gar keine richtige Stereoanlage, weil ich da nur mit so ganz begrenzten Mitteln Musik höre. Ich lege auch keinen großen Wert auf musikalische Früherziehung bei Kindern und kann nur allen Eltern auch davon abraten, weil ich glaube, je mehr man als Eltern in irgendeine Richtung pusht, umso wahrscheinlicher ist es, dass in genau die andere Richtung von den Kindern nachher gezogen wird. Insofern, ich glaube, die größte Leidenschaft vermittelt man durch die eigene Leidenschaft, indem man einfach das Leben lebt, was man leben möchte.
Ja.
Und ich glaube, dass das Kinder inspiriert, das zu tun, was sie wiederum lieben. Aber ich glaube nicht, dass man darauf aktiv einwirken sollte, so: Hör dir mal die letzte Platte an, die ich gemacht habe. Die ist wirklich gut geworden oder so. Versuch das doch mal nachzuspielen. Funktioniert nicht.
Du bist nicht nur in der Musik unterwegs, sondern letzten Endes hat es dich auch in die Autorenschaft verschlagen. Im April erscheint dein drittes Buch, Play.
Ja.
Bin ich schon sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gelesen. Diesbezüglich gehe ich unwissend rein. Ich kenne nur den Plot. Da gehen wir gleich drauf ein. Auch da kommen irgendwie 4 Kinder vor, habe ich gelesen.
Möglicherweise.
Erstes Buch, Wir sind dann wohl die Angehörigen, verfilmt von Hans-Christian Schmidt. Das ist ja auch ein toller Regisseur.
Absolut, ja.
Also wirklich auch ein toller Film, by the way. Wenn ihr den da draußen noch nicht gesehen habt, holt das nach und lest natürlich auch das Buch. Und der Nachfolger Unheimlich nah. Beide sind autobiografisch. Und in Unheimlich nah habe ich so das Gefühl, da hast du ja beschrieben, wie Musik A, für dich ein Instrument war mit diesen ganzen Ereignissen, Entführung deines Vaters, Jan Philipp Reensmann, vor allen Dingen auch diese Einschränkungen danach, die ja auch dein Leben stark beeinflusst haben, in irgendeiner Form, ja, ich sag mal, zu verarbeiten oder damit umzugehen. Und irgendwie war Musik, so wirkt es auf mich, auch so eine Art von Abgrenzung, so ein Gegenpol zu der Literaturaffinität und dem Literaturschaffen deines Vaters. Vielleicht habe ich das falsch interpretiert, aber so habe ich es so ein bisschen gesehen. Und jetzt bist du am Ende ja doch auch Schreibender geworden. Wie ist denn das passiert, Johann?
Also es kam einerseits, also ich habe ja immer schon Songtexte geschrieben. Insofern ist mir das Schaff aus sich heraus Schaffen nicht fremd. Dass ich nun Bücher schreibe, ist ein quasi lang angelegter innerfamiliärer Treppenwitz, der ziemlich gelungen ist für meinen Geschmack, weil ich mich viele Jahre gegen diese Literaturaffinität auch schon irgendwie gewehrt habe, jetzt nicht irgendwie öffentlich oder so, aber ich hatte nicht so große Lust, viele Jahre lang nicht so große Lust zu lesen und zu schreiben. Und das hat sich einfach geändert. Ich bin vielleicht einfach älter geworden oder habe gemerkt, dass es so ein paar Sachen gibt, die mir Spaß machen, aufzuschreiben. Und dann darüber mit Leuten ins Gespräch zu kommen, das ist auch wichtig. Also diese ganze Entführungsgeschichte habe ich ja zuletzt deswegen aufgeschrieben, weil ich die Deutungs-, also nicht um die Geschichte, naja, also um die Deutungshoheit dieser Geschichte bei mir zu haben und nicht in den Medien. Und das hat einfach sehr gut funktioniert. Ich habe einfach dadurch Gespräche führen können, die mir sonst gar nicht möglich gewesen wären. Es hat sich beim zweiten Buch fortgesetzt, auch auf so einer, es ist auch auf eine schöne Metaebene gekommen, was so, ich habe mich in letzter Zeit ausgehend von dem Buch viel so mit diesen True-Crime-Formaten und was macht das eigentlich mit Opfern von Verbrechen in diesen Formaten ungefragt stattzufinden und so weiter und wie ist da eigentlich, was für eine merkwürdige Fokusverschiebung gibt es eigentlich in diesen Formaten und so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, mir über solche Dinge dann auch nochmal Gedanken machen zu dürfen.
Heißt, Schreiben hat dann auch wiederum für dich, wie Musik dann ja irgendwie auch, bietet dir die Möglichkeit, dich mit Prozessen auseinanderzusetzen, sozusagen.
Ja, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nebulös, aber
eigentlich klingt es, wie soll man sagen, ich verarbeite die Welt dadurch. Es gibt aber Autoren oder Autorinnen, die sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich da meine eigene Vergangenheit oder meine eigene Geschichte oder meine eigenen Gedanken besser verarbeiten kann, sondern ich schreibe einfach, weil ich schreibe. Also es gibt auch Leute, die sperren sich gegen diesen Gedanken.
Ja, es gibt alles Mögliche. Und klar, nein, ich schreibe immer, also seien es Songtexte oder Bücher, ich schreibe immer autobiografisch inspiriert. Ich wüsste auch, zum jetzigen Zeitpunkt wüsste ich gar nicht, wie ich das anders machen sollte, weil ich ein sehr ausgefülltes Leben habe, was, glaube ich, gar nicht zulässt, mir jetzt so einen 500-Seiten-Roman, der komplett fiktiv ist, auszudenken. Das ist wirklich ein Fulltime-Job, das kann ich nicht leisten. Aber dieses autobiografisch inspirierte Schreiben, muss ich sagen, da geht es ja darum, Erlebtes vom Kleinen ins Große zu gehen. Ist das, was ich hier erlebt habe oder was mir so, ist das etwas, was irgendwie auf für Allgemeineres anwendbar ist? Wo können andere Leute damit noch was anfangen? Also auch mein zweites Buch ist ein sehr spezielles Setting, wo man sagt, okay, haben jetzt vielleicht nicht so viele Leute erlebt, ihr Teenager- und junges Erwachsenenleben mit Personenschutz zu verbringen, aber die allgemeinere Frage ist natürlich, was jeder kennt, wie viel Freiheit bin ich bereit aufzugeben für ein gewisses Maß an Sicherheit und andersrum? Wie viel Sicherheit bin ich bereit aufzugeben für welches Maß an Freiheit? Das ist eine sehr, sehr allgemeine Frage, die dann in diesem Buch im Grunde so unterm Brennglas verhandelt wird. Man sagt, ausgehend von dieser Extremsituation stellt sich folgende Frage. Und das finde ich einfach interessant. Das sind auch Bücher, die ich selber eigentlich ganz gerne lese, die so funktionieren.
Wie kommt denn der Treppenwitz in deiner Familie an?
Das muss man eigentlich meine Eltern fragen. Die finden die Bücher, glaube ich, mal gut und mal mittel oder so, keine Ahnung. Mit Treppenwitz meinte ich einfach nur, wer hätte das gedacht?
Bist du eigentlich mit Widerstreben dann an das erste Buch rangegangen oder flutscht das dann einfach aus dir raus, wenn du sagst, wer hätte das gedacht?
Beides.
Für einen selbst einen Überraschungsmoment da drin?
Ja, beides. Also ich habe mir schon Sorgen gemacht, jetzt selber ein Buch zu schreiben, weil ich dachte, das ist schon ein Terrain, auf dem ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht trittsicher gewesen bin. Wohingegen ja mein Vater zum Beispiel auf dem Terrain extrem trittsicher ist, vielleicht einer der überhaupt trittsichersten. Insofern war das für mich ein emotional riskantes Unterfangen und trotzdem ist das Buch sehr, sehr schnell fertig geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich es dann doch 20 Jahre schon mit mir rumgetragen habe.
Ja, und zack kam der Nachfolger und jetzt im April der dritte. Es geht um einen Musikmanager, ich glaube, der heißt David, habe ich das richtig?
Ja, ist richtig. Genau.
Der zwischen den Anforderungen seiner Arbeit mit einem drogensüchtigen Weltstar und seinen Pflichten als moderner Familienvater mit 4 Kindern jonglieren muss. Du hast gerade gesagt, du arbeitest autobiografisch inspiriert, also wird auch hier ein biografisch inspirierter Roman vorliegen. Es klingt allerdings auch ein bisschen lustig.
Ja, es ist in erster Linie, habe ich mich bemüht, ein unterhaltsames Buch zu schreiben. Es ist einfach so, wenn man 20 Jahre mit Künstlerinnen und Künstlern arbeitet, die teilweise Anforderungen stellen, die an Wahnwitzigkeit kaum zu überbieten sind. Und da will ich gar nicht zu viel sagen. Das sind auch keine Episoden, die ich hier in unserem Instagram-Format Replay vortragen würde, weil sie eben in 2 Minuten nicht zusammenzufassen sind.
Ich würde dir mehr Zeit einräumen.
Ja, da bin ich in der komfortablen Lage, sagen zu können, stehen alle im Buch, sehr ausführlich, sind 320 Seiten. Und das ist aber keine autobiografische Abhandlung, wie hört mal, was mir alles passiert ist, sondern es geht um den Künstler Ian White, der, einfach ein absolut genialer Typ ist. Der ist leider drogensüchtig, wird im Laufe des Romans clean und sein Manager hat die Hoffnung, dass sich durch dieses Clean-Werden das alles so ein bisschen einfacher wird. Und das turns out, das Gegenteil ist der Fall. Wie es auch übrigens ist bei Drogensüchtigen, diese Drogensucht ist ja oftmals auch nur etwas, was passiert als Platzhalter für etwas anderes. Also es passiert oft, dass wenn Drogensüchtige clean sind, sie andere Marotten entwickeln, an denen sie irgendwie festhalten müssen. Und in diesem Fall ist es eine große Kontrollsucht den kreativen Vorgängen gegenüber. Und ja, der Manager hat 4 Kinder und irgendwann merkt er, Moment mal, die Anforderungen gleichen sich hier ziemlich von den kleinen Kindern und von dem Künstler. Ich hatte im Privaten ist mir das einmal aufgefallen, ich hatte eine Situation, wo ich im Urlaub war mit Freunden, die keine Kinder hatten, aber im Kunstbetrieb arbeiten und ein kleines Kind war dabei und sagte, ich möchte einen Apfel haben. Da habe ich einen Apfel gegeben und sagte, nein, ich möchte den Apfel bitte ohne Schale haben. Ich sagte, okay, habe ich den Apfel geschält, ihm geschälten Apfel gegeben. Und dann sagte das Kind, ich möchte aber die Schale bitte auch essen, aber eben getrennt auf einem anderen Teller. Und wie man das vielleicht manchmal so macht als Eltern, man macht das dann so quasi so automatisch, während man sich unterhält. Und dann kriegt es das alles und die beiden Jungs gucken sich das an und sagen, es ist wirklich wie mit so einem total anspruchsvollen Künstler zu tun zu haben. Nein, ich hätte das gerne so und so und auf 2 getrennten Tellern und so weiter. Da dachte ich, ja, es stimmt eigentlich. Und wie ist es eigentlich? Eigentlich müssen sie sich doch gut verstehen, diese Kinderpersönlichkeiten und diese Künstlerpersönlichkeiten. Und das habe ich versucht, in dem Roman zusammenzubringen, im Spannungsfeld dieses Musikmanagers, der von der einen Seite das abverlangt bekommt, von der anderen Seite das und sich fragen muss, was bin ich eigentlich bereit für die Kunst zu geben? Wie weit ist das eigentlich machbar?
Für diese Person, Gibt es da ein reelles Vorbild oder ist das quasi ein Konglomerat aus verschiedenen Personen?
Ja, es ist eine Verdichtung.
Eine Verdichtung.
Es ist eine Verdichtung von Situationen, die so gewesen sein könnten. Mhm. Oder vielleicht sogar so gewesen sind. Aber auf jeden Fall ist das alles durchaus lebensnah. Und deswegen teilweise umso komischer. Charlie Chaplin hat ja mal gesagt, life's a tragedy in close-up and a comedy in a long shot. Also im Moment fühlt es sich oftmals krass an, aber mit ein bisschen Distanz kann man drüber lachen. So. Und ich glaube, so ist das, ich hoffe, dass das Buch so funktioniert, dass wenn man nämlich mal so einen Schritt zurücktritt und sich dieses ganze Setting anguckt, ist es schon teilweise sehr komisch.
Hat es bei dir selbst funktioniert? Kannst du selber über deine Beschreibung, über deine Texte lachen?
Ja, ich lese jetzt in Hamburg im Februar im Übel und Gefährlich, mache so eine kurze Preview-Lesung und habe eine Stelle rausgesucht, die ich selber wahnsinnig amüsant finde. Habe ich hier beim Writers Thursday im Clouds Hill schon einmal vorgelesen und habe mich währenddessen selber total beömmelt, weil es wirklich streckenweise grotesk ist. Ja, ich verbringe viel Zeit über mich selber tot zu lachen, weil es alles manchmal ein bisschen absurd ist.
Hilft dir der Roman auch, gewisse Dinge zu verarbeiten und schneller mal einen Schritt zurückzutreten und die Komik früher zu erkennen als in der Retrospektive?
Ja.
In der Verdichtung?
Ja, absolut. Absolut. Absolut.
Wir hatten in diesem Podcast schon Heinz Strunk zu Gast, der arbeitet ja quasi immer 3 Bücher im Voraus gefühlt, also zumindest sind die nächsten 2 Bücher schon fertig. Wie machst du das?
Anders. Dazu kann ich nur sagen, Heinz Strunk hat keine Kinder und auch, glaube ich, soweit ich weiß, nicht noch einen anderen Job. Also der ist ja Vollzeitautor.
Ja, er macht ja viel drumherum, aber ja, er hat keine Kinder. Also zumindest 4 Kinder sind ein Zeitfaktor.
Ja,
den
genau.
Den Punkt gebe ich.
Ja, also ich will das gar nicht in irgendeiner Form vergleichen oder auch schmälern. Ich mag auch viele Bücher von Heinz Strunk tatsächlich sehr gerne. Und ich finde das beneidenswert. Auch Stephen King schreibt ja so unglaublich schnell und diszipliniert.
Absolut, ja.
Das finde ich schon.
Und selbst seine Kurzgeschichten sind exorbitant lang gefühlt.
Ja, 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 genau. Und ich finde das irre. Ich finde auch jemanden wie Schirach oder so, der ja nun sehr langsam schreibt, wie er selber sagt, und sehr, sehr fast schon manchmal ein bisschen zu kurze Bücher schreibt. Und trotzdem gefallen die mir alle. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich schreibe in den Situationen, die mir noch übrig bleiben. Und ganz bestimmt, ich habe kein weiteres Buch in Planung und kann mir zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht vorstellen, noch ein weiteres Buch zu schreiben. Das habe ich aber bei den anderen beiden Büchern auch gesagt. Nee, das stimmt nicht. Beim ersten Buch, habe ich es nicht gesagt. Da wollte ich noch ein zweites schreiben. Danach dachte ich, nie wieder. Und jetzt denke ich auch nie wieder.
Um nochmal kurz zu Heinz Strunk zurückzukehren, der ja auch am Anfang autobiografisch gearbeitet hat und dann irgendwann in die Fiktionalität gewandert ist. Also da ist ja noch durchaus.
Ja, es ist Potenzial da, wie man so sagt. Also es gibt ja auch immer wieder neue Songs. Man sollte es kaum glauben, es gibt immer noch Melodien, die neu sind. Zumindest so neu, dass sie vom Copyright Law immer noch als neue Idee durchgehen. Es gibt noch viele Bücher, die man schreiben könnte. Momentan ist es so, mir macht mein Job hier im Clouds Hill so viel Spaß. Ich will da eigentlich gar nicht weniger Zeit mit verbringen. Ich freue mich, dass ich jetzt geschafft habe, dieses Buch fertig zu schreiben. Das war auch wirklich ein langer Weg.
Und wie lange hast du dann gearbeitet?
Ich würde sagen 3 Jahre.
Ja.
Das muss ich jetzt erstmal genießen.
Das ist eh so eine Frage mit diesem dann doch nicht ganz kleinen Betrieb hier. Wie du das priorisierst mit dieser Doppelfunktion als Autor und als Inhaber
Musikstudios. Ich weiß es selber nicht.
Ziehst du dich dann in der Zeit zurück?
Ja,
dem Organisatorischen hier? Oder?
Ich versuche, meinen Skill, bestimmte Dinge zu delegieren, auszubauen. Ich mach zusehends weniger so im Tagesgeschäft. Ne? Also diese ganzen Kampagnen, die wir hier machen, die werden die werden hier von den Produktmanagerinnen gemacht. Ich bin natürlich immer dabei, wenn es darum geht, also die Signings mache ich, welche Bands nehmen wir unter Vertrag, wie groß wird die Kampagne und so weiter. Das ist schon etwas, was ich lenke, aber ich setze das nicht um. Ich bin immer nur punktuell bei kreativen oder strategischen Entscheidungen dabei. Trotzdem sitze ich hier jeden Tag. Und ja, klar ziehe ich mich auch mal dann eine Woche raus, um zu schreiben, gerade wenn es so um Überarbeitung von Manuskripten geht und man sagt, okay, man muss einmal den ganzen Text durchgehen. Das ist schwierig, wenn man da aus dem Tritt kommt. Ja, genau. Ansonsten ist das Priorisieren einfach super schwierig. Aber das hält es auch frisch.
Und dazwischen passiert ja immer noch ganz viel Leben, ne? Ich erinnere mich, da gab es ja auch so gesundheitliche Geschichten. Ich glaube, du hast dir irgendwas gebrochen oder so. Das sind ja auch Sachen, die...
Ja, ich habe mir das Genick gebrochen, genau.
Ja, richtig. Oh mein Gott, irgendwas.
Zwei Halswirbel und einen Brustwirbel habe ich mir gebrochen.
Wahnsinn.
Ja, also das war jetzt auch nicht, stand auch nicht auf meiner Agenda für 2020, glaube ich, oder 2022, ich weiß nicht mehr genau. Das, ja, ich habe einen Rückwärtssalto gemacht, bin auf den Kopf gelandet und das... Ja, das sowas verändert auch so ein bisschen das Leben. Also ich habe keine großen Einschränkungen, ich habe ein bisschen 6 Schrauben und Metall in der Wirbelsäule. Aber ich bin froh, dass ich nicht im Rollstuhl sitze. Und insofern habe ich einfach noch eine Sache, über die ich mich jeden Tag freuen kann. Das ist eigentlich schön.
Ist das auf einem Trampolin gewesen oder hast du diesen Salto einfach so hinlegen wollen?
Nee, das ist auf dem Trampolin gewesen.
Ach, immer diese Erwachsenen, die auf diesen Trampolins rumspringen.
Ja,
ich kenne so viele, die sich da irgendwas gebrochen haben. Ich meine, das ist natürlich outstanding, aber so Füße und so, das kenne ich
halt. Ja, es ist brutal. Es war während Corona, sage ich zu meiner Verteidigung, wo alle dann zu Hause waren und wir dachten, ach, jetzt besorgen wir so ein scheiß Trampolin für die Kinder im Garten und natürlich bin ich da auch rauf und dann ist das passiert und es ist... Also die Ärzte im Krankenhaus, die mich da operiert haben danach, die meinten, seit es diese Jump-Häuser gibt, ne, wo man immer so Kindergeburtstage feiert und so, da seitdem sehen die Verletzungen, die medizinisch im Grunde noch gar nicht dokumentiert sind. Weil da Kräfte wirken, die gehen teilweise weit über das hinaus, was sie bei Autounfällen sehen. Eine Frau war einen Monat vorher da im Krankenhaus, in dem ich war. Die hat sich das Schienbein durchgebrochen in so einem Sprungraum. Und zwar mit einer derartigen Wucht, dass der obere Teil des gebrochenen Schienbeins noch das Sprungtuch durchbohrt hat.
Oh, das mögen wir uns jetzt eigentlich gar nicht so vorstellen.
Ja, ich empfehle das durchaus, sich das einmal vorzustellen, weil ich habe selber Kindergeburtstage da erlebt und man sitzt am Rand. Und fragt sich eigentlich die ganze Zeit, wie so passiert hier nicht eigentlich die ganze Zeit irgendwas Schlimmes. Weil die ja so, also auch ein bisschen altersabhängig, aber die auf unterschiedlich gefährlichste Art und Weise flippen die da durch die Gegend, völlig ungeschützt und völlig unkontrolliert. Und die Wahrheit ist, es passiert die ganze Zeit etwas Schlimmes. Und das ist also, dass diese Räume irgendwie... legal sind, finde ich eine absolute Perversion eigentlich. Es ist ja auch nicht legal, irgendwie ohne Helm mit Motorrad irgendwie Crashtests zu fahren. Ist halt einfach verboten.
Habt ihr euer Trampolin noch?
Also ich für zu meinem Teil, ich betrete in diesem Leben kein Trampolin mehr.
Ah. Boah, also von diesem Thema jetzt zurückzurudern.
Wir können ein bisschen da bleiben.
Da können wir jetzt nur tatsächlich eine radikale Bremse machen.
Ja, okay. Bin gespannt, was jetzt hingeht.
Um irgendwie, ich glaube, das bleibt auf jeden Fall im Kopf. Vielleicht wird auch ein Roman irgendwann draus aus dieser Phase deines Lebens.
Ja, ich hab's. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich hab's tatsächlich schon zum Teil aufgeschrieben, weil die ganze Geschichte, ich habe mir das gebrochen und dann bin ich aber. Ich war noch eine Zeit lang einfach zu Hause und bin erst abends, das war irgendwie so vormittags, und ich bin erst abends ins Krankenhaus gefahren und dann haben die mich geröntgt und das aber nicht entdeckt und mich wieder entlassen und das war erst 2 Tage später und so. Also das war alles ein Wahnsinn. Das habe ich schon einmal aufgeschrieben, um mich zu erinnern.
Boah, jetzt machen wir diese Bremsung.
Okay, und los.
Wir gehen zurück in diesen Raum hier, in diesen schönen, gemütlichen kleinen Raum, wo wir einen Podcast aufnehmen. Ja. Liebenswerterweise nehmt ihr den für mich auf. Ich musste ohne Equipment anreisen. Das ist zum einen ungewohnt, zum anderen aber irgendwie sehr bequem. Podcasts sind ja auch neu bei euch. 20 Jahre, es wird einiges kommen. Der neue Roman, ja, aber auch hier vielleicht eine These. Ihr habt zumindest ein neues CI, ne? Eure Corporate Identity, wie man das so schön nennt. Habt ihr ein bisschen aufgehübscht und habt da dran gearbeitet. Ihr macht jetzt diese Replay-Videos. Du sagst, ihr wollt mehr so auch als Studio einfach aus diesem Studio erzählen. Nicht nur auf der fachlichen Ebene, sondern...
auf der Unterhaltungsebene.
Auf der Unterhaltungsebene, publikumsmäßig sozusagen. B2C. Ja, was liegt an? Die kommenden Wochen, Monate.
Ja, also wir haben ja Ende letzten Jahres den Reflektor-Podcast von Jan Müller übernommen. Da machen wir eine Produktion.
Schöne Geschichte.
Ja, finde ich auch. Ich mag den Podcast auch gerne. Ich mag das durchaus extrem persönliche, diesen extrem persönlichen Vibe, den Jan so in seine Gespräche bringt, weil er ist ja nun mal kein professioneller Journalist, sondern Musiker und spricht, glaube ich, auch in allererster Linie eben als Musikfan und bereitet sich wahnsinnig akribisch vor auf die Gespräche mit Musikerinnen und Musikern und was ich übrigens wirklich beweisen kann, indem ich weiß, dass es ein paar Themen gibt, die wir ihm vorgeschlagen haben, so sprich doch mal mit dem, und er das abgewunken hat und gesagt hat, nee, die haben irgendwie 9 Alben gemacht, dann muss ich mir die alle anhören und die Zeit habe ich nicht. Oder ich finde die Musik nicht so gut, dass ich das aushalten kann, das gibt es natürlich auch, aber das ist sein Anspruch, ne? Sich das gesamte Werk dann komplett reinzuziehen. Und das merkt man in dem Podcast und das ist irgendwie toll. Außerdem ist Podcast natürlich ein tolles Format. Ich höre viel und gerne Podcasts. Wir werden einen Clouds Hill Podcast auch starten dieses Jahr, wo wir Gespräche mit unterschiedlichen Leuten über unterschiedliche Themenkomplexe führen werden. Mehr kann ich da jetzt noch gar nicht sagen.
Das Gespräch in den Wolken, ne?
Genau, ja. Über vielleicht bestimmte Wolkenschlösser. Und sagt man das so? Wolkenschloss? Nee, wie heißt das? Wie wenn man so ein Hirngespinst hat? Nee, oder so eine Traumvorstellung, abstrakte Traumvorstellung. Wie heißt denn das nochmal?
Ich werde das Wolkenschloss jetzt durchgehen lassen. Ich bin da jetzt nicht dran.
Wolken. Na, okay, direkt. Aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Und
Traumschloss. Egal, weitermachen.
Ja, es gibt, es kommt ein neues Album der tollen Band Kadaver. Da haben wir jetzt die erste Single rausgebracht. I Just Want to Be a Sound, was ich sehr mutig und auch irgendwie inspirierend finde, weil die Band ihren Sound ändert. Die sind ja bekannt für so sehr retro-mäßigen Rock. Und das ist jetzt alles deutlich fresher, was mir großen Spaß macht, zu hören und zu begleiten zu dürfen. Wir arbeiten zurzeit als Co-Produzenten an einer Doku über Wolf Biermann, die hoffentlich in einem Jahr auf der Biennale Premiere haben wird. Mal sehen. Jens Meurer ist der Regisseur, den kennt man, also der hat schon mit Scorsese gearbeitet, aber man kennt ihn vielleicht von Dokus wie An Impossible Project, eine Doku über den Menschen, der die Firma Polaroid versucht hat, wieder aufzubauen. Oder der sehr liebenswerten Doku über ein kleines Theater in England an der See. Seaside Special heißt die Doku. Ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Und er macht eine Doku über Wolf Biermann, wie gesagt, die wir co-produzieren, auf 16 mm, also analog gefilmt. 8 Tage haben wir schon gedreht, begleiten Wolf bei unterschiedlichen Dingen, Ausstellungseröffnungen im Deutschen Historischen Museum in Berlin, Konzert gegen Antisemitismus mit Igor Levit und Antilopengang und so weiter, Dirk von Lozo in der Elbphilharmonie, hier im Clouds Hill Studio, bestimmte Sessions haben wir gefilmt. Jetzt werden wir bei der GEMA Preisverleihung filmen, wo er den Preis für sein Lebenswerk bekommen wird in 4 Wochen, haben im Thalia Theater gefilmt und ihn auch zum Hugenottenfriedhof begleitet und so weiter. Also da gibt's, das wird, glaube ich, eine sehr eindrucksvolle Doku werden. Gerade hat der neue Film von Omar Rodriguez Lopez Premiere auf dem Rotterdam Film Festival nächste Woche. Mhm. Den werden wir das Jahr über begleiten. Es wird einen DVD und Blu-ray Release geben von der Omar and Cedric If This Ever Gets Weird Doku. Genau, mein Buch kommt. Ich hoffe, ich kann noch schnell ein Hörbuch aufnehmen. Ich werde lesen mit dem Buch. Ich plane auch, eine Bühnenfassung von dem Buch mit Band und Lesen in verteilten Rollen, worauf ich richtig, richtig Lust habe. Ich hoffe, ich kriege das umgesetzt.
Das wäre ja nochmal was ganz Neues, oder?
Ja, das wäre was ganz Neues, genau. Und die Idee wurde mir gestern vorgeschlagen von einem Konzertveranstalter und ich fand es irgendwie super. Ich habe nämlich 3 Songs geschrieben, die in dem Buch im Grunde vorkommen. Also der Protagonist Ian White kommt vor. Ich habe damals, als ich das Buch geschrieben habe, eben auch bestimmte Texte von ihm mir ausgedacht auf Englisch. Und da sind jetzt auch Songs entstanden, die wir veröffentlichen werden, die man also nachhören kann, wenn man als Leserin oder Leser wissen will, wie könnte das eigentlich in echt klingen.
Ich glaube, dir wird nicht langweilig.
Also mir wird nicht langweilig werden. Ich
Vergessen wir nicht noch die Familie, nicht?
Ja, die lässt sich ja nicht steuern. Also da gibt es keine Pläne, die ich hier am Reißbrett mit einem 10-köpfigen Team versuche, mir vorzustellen. Das ist zum Glück einfach das Leben.
Ein ereignisreiches Jahr. Und es gab eine ganze Zeit lang ja auch das Clouds Hill Festival. Ja. Wenn ihr schon so rausgehen möchtet, macht ihr sowas zum 20-Jährigen, damit die Leute da draußen vielleicht auch einfach mal hier reinschauen können?
Ja, Clouds Hill Festival is back. Also wir haben ja während Corona aufgehört und haben dann nie wieder angefangen. Weil
ein Jammer.
Es ist ein Jammer tatsächlich, weil dieses Festival war schon immer ein Highlight. Muss aber sagen, also ist nicht zu unterschätzen für die Menschen, die nicht wissen, was es damit auf sich hat. Das ist ein Festival, was hier im Studio passiert. Es spielen 6 Bands in den 2 Aufnahmeräumen hier immer abwechselnd, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wir nehmen das Ganze auf und so. Das sind schon 3 Tage so dermaßen intensive Arbeit für uns hier. Und dann sind 300 Leute hier im Studio, es platzt aus allen Nähten und alle rauchen und haben Getränke in der Hand und so. Es ist auch so ein bisschen gefährlich, aber war immer geil. Und jetzt überlegen wir tatsächlich, ob wir rausgehen für einen Tag, ob wir einen Tag hier drin machen und einen Tag in einer bisschen größeren Location das machen, weil es schon immer sehr schnell ausverkauft ist und es natürlich toll ist, das so intim zu haben, aber man schließt halt auch viele Leute aus. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, das einmal in größer und einmal hier drin zu machen und das Ende November, 27., 28. um den Dreh wird es stattfinden. In welcher Form, teilen wir noch mit, und aber kann man sich direkt im Kalender anstreichen.
Das klingt doch schon mal großartig. Und dann gibt es ja noch manchmal so kleinere Geschichten, die aber nicht ganz so öffentlich sind. Also du bringst ja inzwischen auch deine Schriftstellertätigkeit mit in diese Räume. Du hast es gerade eben erwähnt, den Writer Thursday,
genau,
der hier stattfindet.
Ja, das ist nicht meine Veranstaltung. Das
ist kommt aus Berlin, ne?
Genau, das ist die Veranstaltung von dem Journalisten Rainer Schmidt. Der ist hauptverantwortlich zum Beispiel fürs FAZ Quarterly Magazin, dieses Zukunftsmagazin. Ist selbst Autor und hat eben diese Reihe Writers Thursday ins Leben gerufen in Berlin. Da es lesen immer 6 Autorinnen und Autoren 10 bis 15 Minuten aus ihren aktuellen Büchern. Er hat mich eingeladen 2018 mit meinem ersten Buch und mit meinem zweiten Buch auch. Insofern kenne ich die Veranstaltung als Autor. Und dann hatte er mich angesprochen, ob ich eine Location kenne, wo er das mal in Hamburg machen kann. Dann habe ich gesagt, ey, das ist, also da kommen wir wieder zurück zum Anfang, dass ich gesagt habe, es war immer meine Idee, das hier als Ort zu machen, wo Leute zusammenkommen. Und Literaturpublikum ist ein sehr dankbares Publikum, weil sie gewohnt sind zuzuhören. Das ist oftmals bei Musikpublikum gar nicht so der Fall. Die kommen ja oftmals auch nur zum Saufen. Und Und wir versuchen hier dann doch eben Schriftstellerinnen und Schriftsteller und Musik zusammenzubringen und haben immer dann ein, zwei Leute, die noch mal 5 Minuten Musik spielen. Das alles ist sehr digestible, leicht verdaulich. Und es ist ein erstaunliches Format. Ich habe mich zuerst, als ich eingeladen wurde von Rainer vor 7 Jahren, da dachte ich, habe ich mir ein bisschen schwer getan mit der Zusage, muss ich sagen, weil die Anforderung, 10 Minuten aus deinem Roman vorzulesen, das ist ja komplett aus dem Kontext. Und es irgendwie fühlt es sich so ein bisschen Fastfood-mäßig an.
Mhm.
Dazu muss man sagen, Rainer Schmidt hat eine, ich will jetzt nicht fies sein und Nischenbegabung sagen, aber Nischenbegabung bedeutet ja nicht, dass man sonst keine Begabung hat, sondern dass man zusätzlich zu seinen bestehenden Begabungen noch eine weitere Begabung hat, die sonst niemand hat. Und die hat er, er ist in der Lage, in freier Rede den Roman, um den es geht, innerhalb von wenigen Minuten derart kompakt zusammenzufassen, um dann eben die Autorin oder den Autoren diese Kostprobe lesen zu lassen, dass eigentlich keine Wünsche offen bleiben.
Ah.
Also er ist ein dermaßen genialer Host von dieser Veranstaltung, dass das deswegen funktioniert. Und ich bin wahnsinnig froh über diese Bekanntschaft, dass das hier stattfinden kann, weil die Begegnungen, die dadurch möglich sind, hier so im Musikkontext Literatur zu besprechen, ist einfach toll. Interdisziplinär nennt man das ja. Und das finde ich eh super. Wie jetzt das Gespräch schon gezeigt hat, Interdisziplinarität.
Oh, das
ich weiß nicht, ob das Wort stimmt.
Ein
aber
Substantiv, nochmal eine Nummer drauf, oder?
Genau, ja. Also,
es ist ja eh mal wieder ein irres Kompositum, wie es nur die deutsche Sprache bieten kann, glaube ich.
Ganz genau, genau. Das gefällt mir.
Ja, das ist aber nichts, wo man so einfach ein Ticket kaufen kann, ne?
Nee, genau, man muss eingeladen werden.
Ja, ja.
Es ist dafür umsonst, man wird eingeladen, aber man kann uns einfach schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist us@cloudshill, also US, so wie Englisch wir, us@cloudshill.com. Da kann man sagen, hey, ich würde super gerne mal zum Writers Thursday kommen. Schick mir doch bitte das nächste Mal eine Einladung und dann machen wir das einfach.
Das ist doch mal ein Angebot, ihr Lieben.
Und so kommen dann einfach die Leute, die wirklich interessiert sind. Den Schritt muss man gehen.
Da hast du ja schon mitgewirkt. Du machst ein Preview von deinem eigenen Buch, hast du gesagt, im Übel und Gefährlich meines Wissens. Im
Richtig, Februar. Ja, genau, bei Hamlet.
Wie ist es, machst du auch eine Lesung in deinen eigenen Räumen mit deinem eigenen Buch oder so weit geht es dann doch nicht? Fühlt sich das irgendwie komisch an?
Ja, es fühlt sich irgendwie komisch an. Fühlt sich so
das
ein
kann
bisschen
ich nachvollziehen, obwohl ich nicht sagen kann, warum. Weil eigentlich würde es Sinn machen.
Ja, genau. Ich muss das mal hier mit meinem Team besprechen. Die haben oftmals einen guten Blick darauf, wenn ich sage, oh, ist das nicht irgendwie weird? Dann sagen die gerne mal, nein, wir machen das so und so und so und dann ist das total cool. Gerne auch mal andersrum, wenn ich sage, ey, ich habe eine richtig geile Idee und alle so, auf gar keinen Fall, das ist super weird. Und darauf höre ich im Regelfall auch. Ich lese am 16.04. im Literaturhaus in Hamburg. Das kann ich schon mal sagen.
Verlinken wir alles in den Shownotes. Ich habe eine letzte Frage an dich.
Ja.
Die wir jedem Gast in diesem Podcast stellen. Stell dir vor, du müsstest Hamburg, in der du ja auch geboren bist, du überhaupt in Hamburg
geboren? Ja, ich bin in Hamburg geboren.
Ja, ne? Du bist tatsächlich in Hamburg geboren. Du als Hamburger müsstest diese Stadt verlassen und du hättest noch 24 Stunden in dieser Stadt. Was würdest du in diesen 24 Stunden alles hier so treiben? Hennstedt-Ulzburg bist du geboren, ne?
Ja, das ist jetzt fies, also das jetzt noch zu erwähnen, da habe ich gleich die ersten 24 Stunden meines Lebens verbracht.
Ich musste den nochmal bringen, entschuldige.
Ja, aber seitdem muss ich auf jedem fucking Formular Hennstedt-Ulzburg schreiben und die Zeile reicht nie aus, anstatt Hamburg. Es haben meine Eltern nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, ich würde mich hier in Entenwerder 1 auf den Ponton setzen. Es gibt hier ja in Entenwerder, wir sind hier ja im Klotzel, Gebäude am Entenwerder Park mit Blick auf die Elbe und an der Elbe gibt es diesen wahnsinnig schönen Ort Entenwerder 1, der von der Familie Friese, die Thomas I. hier betreibt in der Mönckebergstraße und Omen, die I. Skatehalle und so kennt man vielleicht so ein bisschen als Hamburger in Ich glaube, ich würde mich erstmal eine Weile an dem Ort aufhalten, weil es einer der schönsten Orte da abgelegen und trotzdem mit Blick auf die gesamte Hamburg Skyline, Blick auf den schönen Park, dieses schöne Gebäude hier, in dem ich seit 20 Jahren arbeiten darf, liegt, dass ich glaube, da wäre ich erstmal und dann würde ich mich vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes einfach treiben lassen.
Vielen, vielen Dank, Johann.
Ja, ich danke dir.
Spannenden Einblicke.
Das war ein sehr interdisziplinäres Gespräch.
Ja, das ist so gemeint.
Ja, super. Genau,
das soll so.
Es muss so.
Vielen Dank.
Ich danke dir. Bis bald.
Bis bald. Johann Scherer und das Klauzel. Ihr hört, das Jahr hat tolle Termine für euch parat. Und ich hoffe, euch hat dieses Gespräch so viel Spaß gemacht wie mir. Schreibt mir doch, wie es euch gefallen hat. mail@soundsandpods.studio. Wir hören uns wieder am 15. März. Zuvor serviert mein Kollege Boris Rogosch wie gewohnt am Ende des Monats noch einmal kulinarischen Hörstoff der Premium-Klasse. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Grüße und ein fettes Dankeschön gehen raus an Johann Scherer und sein Team, an unseren Sounds and Pots Post-Producer Stefan Henrichkeit, an Laura Matta-Morosch, die das Cover-Artwork verantwortet und natürlich an dich. Logo, du bist eigentlich die wichtigste Person in diesem Podcast. Wir hören uns. Der Hamburger Podcast ist eine Produktion von Sounds and Pots, Studio für kreative Audioformate Hamburg und dem Magazin Der Hamburger. Das Magazin erscheint vierteljährlich und ist im Zeitschriftenhandel oder unter www.derhamburger.info erhältlich.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.